Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Mit André Bajorath und Mike Klotz. Kurze Werbeunterbrechung. Stell dir vor, dein Terminkalender verschiebt sich mal wieder und dein digitaler Agent regelt einfach alles. Hotel umbuchen, Flüge stornieren, bezahlen. All das läuft im Hintergrund, ohne dass du einen Finger rührst. Willkommen, das ist die Welt von Agentic Payments, also dort, wo KI nicht nur denkt, sondern handelt. Im aktuellen Fintech-Podcast von Payment and Banking blicken wir gemeinsam mit Worldpay in die Zukunft des Bezahlens. Wir klären, wer haftet, wenn die KI shoppt und wie sicher ist unsere Infrastruktur wirklich. Also, jetzt reinhören bei Payment and Banking, überall da, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. In den letzten Wochen war ich manchmal alleine gelassen, wenn ich Gäste hatte. Heute bin ich nicht alleine. Da freue ich mich sehr drüber. Ich glaube, Mike, wir haben schon lange keinen gemeinsamen Podcast mehr gemacht. Außerdem mit Sascha letztens, wo ich Gast bei eurem gemeinsamen AI-Podcast war. Aber jetzt haben wir gemeinsam einen Gast. Erstmal hallo, Mike.
Hallo, André. Und ich glaube, den letzten gemeinsamen Podcast, der ist schon so lange her. Ich glaube, es war N26 mit Valentin.
Boah, das ist in der
das
Tat.
Ist lange her. Das ist lange her.
Aber wir haben jemanden, aber das ist ja fast schon eine Brücke zu Vincent, yep. Der auch so ein bisschen eine N26-Historie hat, aber keine eigene. Aber Vincent Haupert, stell dich gerne kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Du bist heute Gast bei uns.
Ja, hallo André, hallo Mike. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen her, dass ich bei euch im Podcast war. Ich glaube, das ist tatsächlich. Ja, wirklich schon Jahre her, dass ich bei euch im Podcast war. Das war
ja,
damals,
ich weiß das noch. Ich weiß genau, wo ich war. Ich war in Oberaudorf im Urlaub, habe das gelesen, habe dir dann über LinkedIn eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, Vincent, hast du Lust, mal in einen Podcast zu kommen? Und das haben wir dann, ja, ich weiß auch nicht, wann es war, aber es ist lange her.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also mein Name ist Vincent Haupert. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Yaxi. Das ist ein Open Banking Dienstleister, über den sprechen wir sicherlich noch. Bekannt bin ich in der Branche, aber hauptsächlich eher wegen meiner Forschung rund um den Bereich Mobile Banking. Also ich habe so 2017 angefangen, mir den ganzen Themenkomplex Mobile Banking genauer anzuschauen. Also das war ja genauso die Zeit, in der dann die App-basierten Authentifizierungsverfahren hochgekommen sind. Also zum einen die separaten Authentifizierungs-App, aber dann halt, dass es dann auch so voll integriert in der Banking-App ist. Und das ist zusammengefallen ja mit dem regulatorischen Thema der PSD2, die sich ja auch stark damit auseinandergesetzt hat. Und deswegen hat das gut gepasst. Also bei mir war das eigentlich eher so ein Zufall. Also ich war im Bereich IT-Security-Forschung aktiv, war damals selber noch im Studium und habe mir das dann eher so aus Zufall mal angeguckt. Und ja, da gab es durchaus interessante Sachen zu sehen.
Naja, du stapelst tief. Ja, Sicherheitsforscher, ich glaube, man kennt dich zumindest, wenn man schon ein bisschen länger in der Branche unterwegs ist, durch einen Beitrag beim Chaos Computer Club oder vielmehr auf den CCC Days heißen sie ja, glaube ich, wo du N26 damals ein kleines bisschen dir genauer angeschaut hast. Das ist die positive Formulierung. Und danach, glaube ich, nochmal in der Presse, weil du das Hardening von Banking-Apps so ein klitzekleines bisschen kritisiert hast. Auch das eher die diplomatische Formulierung. Daher kennt man dich auch.
Ja, also dazu könnte man auf jeden Fall einen eigenen Podcast machen zu der Frage da. Also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, wie lassen sich denn jetzt eigentlich die Sicherheitseigenschaften von mobilen Authentifizierungsverfahren, also gerade im Mobile Banking, mit denen vergleichen, die man bisher so hatte. Und das war halt schon radikal anders. Also gerade die Gerätetrennung ist ja etwas, die eigentlich heutzutage hauptsächlich aufgehoben ist. Das kann man noch nicht hundertprozentig vergleichen, weil es durchaus auch schon bessere Sicherheitsmerkmale in den Geräten gibt. Und da hat sich auch einiges getan, verglichen von heute und vor 5 oder sogar vor 10 Jahren. Aber das war natürlich schon ein interessantes Spannungsfeld. Und da habe ich mir viele Banking-Apps eben angeschaut. Und N26 ist dann eigentlich hervorgestochen, weil das war jetzt gar nicht so sehr auf diese konzeptionelle Ebene, auf der ich ja viel auch unterwegs war. Also wie lassen sich die Sicherheitseigenschaften eben konzeptionell zu denen vergleichen, die jetzt eben zum Beispiel beim Mobile TANs gab oder beim Chip TAN-Verfahren, was ja wirklich eine eigene Hardware-Standard nur zur Freigabe von Transaktionen war, vergleichen. Und bei N26 war es aber so, dass es ja, da gab es einfach Implementierungsfehler. Also da wurde zu wenig darauf geachtet, dass das sicher implementiert ist. Und dementsprechend ist es so ein bisschen aus der Reihe gefallen. Deswegen, ich hatte ja 3 Talks hintereinander, also jedes Jahr auf dem Jahreskongress vom CCC. Und in der Mitte lag eben N26 und das war eigentlich der Moment, wo ich in diese Branche auch reingerutscht bin. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie der Kanal war, über den ich zu André komme. Ich glaube, es war sogar Twitter, ehrlicherweise.
Kann sogar auch sein, du hast recht. Ja, ich glaube, es war Twitter. Ja.
Und ja, jetzt bin ich irgendwie total in dieser Branche mit drin und komme da auch gar nicht mehr raus und möchte es aber ehrlicherweise auch gar nicht. Also ich bin da jetzt total zu Hause. Ich habe mich davor eher mit hardware-naher Sicherheit beschäftigt, also überhaupt nichts mit Mobile ehrlicherweise, aber habe mich da dann komplett anders orientiert und habe hier, wie gesagt, am Ende dann meine ganze Dissertation zu dem Thema aufgeschrieben.
Aber Vincent, jetzt hast du gerade schon gesagt, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen. Das ist aber gar nicht der Grund, warum du hier bist, sondern wir wollen mit dir darüber sprechen, dass du auf die unternehmerische Seite gewechselt bist. Also das davor hast du ja eher forscherisch, wie du gerade gesagt hast, und
richtig,
dann Consulting gemacht. Hast dann, glaube ich, zwischendurch auch im Allianz-Konzern etwas gemacht, aber dann bist du auf die unternehmerische Seite gewechselt. Du hast gerade schon gesagt, dass du eine Open Banking Unternehmung gegründet hast namens Yaxi. Da bist du Geschäftsführer, auch das hast du gerade schon gesagt, aber sag uns doch mal ein bisschen was dazu, was du da gemacht hast und vor allen Dingen, warum du das gemacht hast.
Ja, also interessant ist nicht nur, dass ich da jetzt die Seite gewechselt habe vom Forscher zum Unternehmer, sondern auch, ich habe so die PSD2-Seiten gewechselt, weil die PSD2 kann man eigentlich in so 2 Teile aufteilen. Also einmal der ganze Themenkomplex starke Kundenauthentifizierung, der die Branche auch sehr bewegt hat, mit der ich mich in meiner Dissertation hauptsächlich auseinandergesetzt habe. Und dann gibt es ja den anderen Teil noch, der ist der ganze Themenkomplex Schnittstellenzugriff, also das, was immer mit Access to A überschrieben wird. Und das ist ja der Themenbereich, in dem ich mich jetzt bewege, beziehungsweise in dem ich mich dann auch nach meiner Promotion dann beschäftigt habe. Also ich war dann CISO bei einer Allianz-Tochter, Iconic Finance hieß die, wir haben Hey Money damals gebaut. Und in dem Bereich war es dann so, dass wir auch sofort einen Open Banking Provider gebraucht haben oder irgendeinen Schnittstellen-Provider. Und da hat sich also sofort die Frage gestellt, wie kriegt man denn eigentlich Konnektivität her? Und da haben wir festgestellt, ja, das ist ein Weg, der ist von Kompromissen geprägt. Ja. Also man braucht ja irgendeinen Provider, weil die Schnittstellen geben ja vor, es muss eine Schnittstelle mit einem bestimmten Funktionsumfang geben. Aber wie die Schnittstelle genau ausschauen soll, ist letztendlich nicht spezifiziert. Da wird sich in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen etwas ändern. Aber dass man irgendeine Form von Software-Konnektivität braucht, war klar. Aber das Problem ist letztendlich auch, man hat ja immer einen neuralgischen Moment, wo man die Nutzerinnen und Nutzer braucht, damit sie der Anwendung, der sie gerade gegenüberstehen, dann den Trust auch geben. Ja? Also die müssen ja für Open Banking zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Anwendung mal ihre Zugangsdaten eingeben. Und wenn man jetzt so eine Brand zum Beispiel hat wie die Allianz, dann hat man da, glaube ich, einen großen Vertrauensvorschuss. Am Ende war es letztendlich aber auch immer so, irgendwann muss jemand seine Zugangsdaten da eingeben und wenn er dann von so einem Third-Party-Provider, also wir haben damals Fintech Systems, heute in Tink aufgegangen, eingesetzt und letztendlich hast du dadurch viel Friction, weil du auf einmal eine Brand mit drinnen hast, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat und die eigentlich auch keiner will. Und das war für uns eigentlich so der Trigger, wo wir dann auch gesagt haben, wir wollen in dem Bereich selber was machen und das Thema Open Banking ganz anders angehen.
Also ich aber das, ihr habt, ganz kurz, Marco, aber ihr habt das gedacht aus der Money oder aus der, wie hieß es nochmal, My Money, Money oder so? Hey Money? Oder hast du das dann separat und nicht mehr bei der Allianz-Tochter gedacht?
Also das war ja schon von Anfang an bei uns ein Thema. Also wir schon, als wir den Provider damals ausgesucht haben bei Iconic Finance, war von Anfang an auch die Frage im Raum gestellt, ob wir nicht selber in die Regulierung gehen, um einfach auch die Kundenschnittstelle komplett selbst zu haben. Das stand von Anfang an in den Raum. Wenn ich jetzt heute dann nochmal drüber nachdenke, das war immer wieder ein Thema, die ganze Zeit über. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, wahrscheinlich, wenn wir den Weg gegangen wären, dann wäre das Unternehmen schneller liquidiert gewesen, als wir die Lizenz bekommen hätten. Also durchaus auch ein Problem, wie lange das Ganze dauert. Aber das war schon ein Antrieb, den wir damals aus der Hey Money-Welt raus hatten, aber tatsächlich auch ein persönlicher Antrieb. Ne? Also Konnektivität, also ich will jetzt nicht, so müsste man grundsätzlich werden. Ne? Also so Open Banking könnte man ja auch als den größten Etikettenschwindel in der Fintech-Welt bezeichnen. Ne? Also ich meine, Open für wen? Ja, Open ist für eigentlich ein Closed-Shop-Ökosystem. Also ein Nutzer, eine Nutzerin selbst hat ja durch Open Banking gar nicht die Möglichkeit, selbst an diese Schnittstellen zu gehen. Das ist vielleicht auch was, was man jetzt durch die ganzen LLMs und KIs gut sieht, weil da werden jetzt auf einmal ja, Leute, die jetzt eher nicht so coden können oder nicht so gut coden können, dazu befähigt, Anwendungen selbst zu bauen und selbst auch zu betreiben. Aber versuch mal an die Schnittstelle deiner Bank ranzugehen. Das ist einfach unglaublich schwierig. Also das ist allgemein die Gruppe, wo alle Provider da draußen immer behaupten, dass sie der Anwalt für sind, die ist eigentlich komplett ausgeschlossen von der PSD2. Und das ändert sich auch mit der PSD3 oder PSR nicht.
Das wirft bei mir so ganz viele Triggerpunkte im positiven Sinne auf. Auf der einen Seite, das Thema Open Banking ist ja wirklich nichts Neues, André. Ne? Früher hieß das Ding HBCI, dann irgendwann FinTS und man könnte zumindest für Deutschland sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Zugegebenermaßen hat sich da natürlich ein bisschen was getan, auch technologisch, und durch die Regulatorik müssen alle Banken bei der Party mitmachen. Nichtsdestotrotz sprechen wir über das Open Banking Thema schon ein bisschen länger. André, ich meine, du kannst aus deiner Historie mit Figo, glaube ich, sehr viele Anekdoten berichten. Und mich würde interessieren, ist vielleicht sogar eine Frage an euch beide, das Thema Open Banking gefühlt für mich eins der langweiligsten Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich verstehe sehr wohl die technologische Sicht, Vincent, klar, keine Frage, aber so richtig zum Fliegen gekommen, also PFM-Software der 90er, macht man heute einen Haken dran, Multibanking, auch nicht so der große Bringer, zumindest ist nicht, was ich mitbekomme. Warum damals vielleicht, André, an dich, Figo, und heute Yaxi? Also warum Open Banking?
Vincent, ich fange mal ganz kurz an. Ne?
Mach also, mal, ja.
Ich glaube, das ganze Thema Open Banking, Mike, hast du gesagt, ist in der Tat schon eins, was wir aus den 80ern kennen mit BTX, was dann über HBCI und FinTS irgendwann zur PSD2 wurde. Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit in Deutschland, wo die PSD2 und Open Banking eigentlich ein Rückschritt gegenüber der Zeit davor war. Und im Vergleich zu anderen Ländern, wo es in Europa mit Open Banking wirklich das erste Mal die Möglichkeit gab, überhaupt auf so etwas wie die Bankdaten durch Dritte zugreifen zu können, ein großer Unterschied. Und Vincent hat natürlich recht, das ist eine philosophische Frage. Wer ist eigentlich derjenige, dem die Daten gehören? Vincent, ich weiß noch genau, wir haben uns mal auf einer Taxifahrt zu einer Transactions oder was auch lange darüber unterhalten. Und ich teile auch viele deiner Einschätzungen, auch dieser philosophischen Art. Und gleichzeitig kann ich natürlich viele Diskussionen mit der BaFin, worüber wir mit Sicherheit gleich auch noch mal sprechen werden, die das anders gesehen haben, als wir das vielleicht irgendwie gerne hätten. Aber du hast sie ja trotzdem überzeugt, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, also Cliffhanger. Und Mike, die Antwort auf deine Frage, warum Open Banking damals, warum Open Banking mit Figo? Wir haben das ganz klar, nachdem es am Anfang eine Open Banking Software war, eine App war, wir das dann aber gepivotet haben und das ja dann unter anderer Führung weitergeführt haben, haben wir das ganz klar als infrastrukturellen Bestandteil von dem gebaut und gesehen, um das ganz viele Fintech-Modelle entstanden sind. Und du hast recht, das augenscheinliche Produkt, was Open Banking eigentlich hätte machen wollen, so wie Vincent das ja dann auch mit Hey Money hat aufbauen wollen bei der Allianz, ist, glaube ich, nur in Teilen erfolgreich. Also Finanzguru mal kurz dahin geworfen, also bestimmt erfolgreich. Aber ansonsten ist es, glaube ich, zwar langweilig, aber schon in die Infrastruktur bei Fintechs und auch bei ganz normalen Unternehmen mittlerweile ganz normal drin. Es gibt keine Buchhaltungssoftware mehr, die ohne Open Banking auskommt. Es gibt nahezu keinen Kreditantrag mehr, der ohne das auskommt. Es gibt keinen Kontowechsel mehr, der ohne das auskommt. Will heißen, es gibt viele Anwendungsfälle, die du früher papierhaft oder anders gelöst hast, wo jetzt Open Banking ganz normal geworden ist. Und es ist ja oft so, dass du eine Regulation oder eine Änderung hast und bestimmte Dinge dir vorstellst, die Realität dann nachher eine andere ist. Und der infrastrukturelle Teil, Mike, der ist, glaube ich, auf jeden Fall weiterhin relevant und erfolgreich. Und Vincent, vielleicht ist das auch genau der Ball, den ich jetzt dir rüberwerfen kann und du vielleicht sagen kannst, warum dann auch so etwas wie Figo, was wir angefangen haben, wo wir nicht erfolgreich gewesen sind aus verschiedenen Gründen, sowas wie Yaxi jetzt immer noch entstehen konnte, nachdem wir jetzt schon 10 Jahre lang über PSD2 reden.
Ja, also ich stimme bei vielen Sachen, die du gesagt hast, zu. Also es gibt, ich glaube, man muss Open Banking da auch nüchtern betrachten, ne? Also das ist jetzt nicht das Allheilmittel für alle Probleme, aber ich glaube, es gibt unglaublich viele Use Cases im Großen. Also man kann ganze Unternehmen über einen Open Banking Use Case bauen. Also wenn man an das Thema Payment schaut oder auch im Bereich Risk, gibt es ja unglaublich viel, was man nur mit Open Banking machen kann, aber auch kleinere Sachen. Ne? Also wenn es nur darum geht, in deine Buchhaltungssoftware was mit einzubauen, wo ich jetzt sagen würde, ist es vielleicht Open Banking nicht das Allerwichtigste oder nicht nur dein Kernprodukt oder Steuerthemen und dergleichen. Ich glaube, meine These auch, warum es eigentlich noch nicht erfolgreich geworden ist, ist, dass es viel zu schwierig ist, damit überhaupt loszulegen. Also versuch mal, einen Case aufzubauen, wo du Open Banking einsetzt. Einfach einen Provider schon allein dazu zu finden, ist unglaublich schwierig, weil du brauchst erstmal ein Sales-Gespräch. Es gibt dann keine Free-Angebote. Also es ist einfach schwierig, überhaupt einmal was auszuprobieren. Und das, was wir, glaube ich, eigentlich alle gut finden, dass du sagst, das ist einen einfachen Marktzugang, einfach mal was auszuprobieren, also zuerst mal in die Implementierung zu gehen, um zu gucken, funktioniert es eigentlich, ist hier aber genau andersrum. Also du brauchst erstmal ein Gespräch mit einem Provider, dann will der hohe Minimums von dir haben. Und dann ist die Hälfte von den Cases eigentlich schon wieder tot. Und das muss mal vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Ja? Also ich sehe, so viele schreiben mir in den Tagen und sagen, ja, das ist wirklich Open Banking. Ja? Dass ich mal selbst jetzt auch rangehen kann und sagen, ich baue mal eine Idee, die ich im Kopf habe damit. Oder halt auch, kann ja auch ein Produkt sein innerhalb von einem etablierten Unternehmen, wo die dann den entsprechenden Strang aufmachen wollen, wo man das einfach mal ins Doing bringen kann. Ja. Und bei FinTS, also ich, beziehungsweise HBCI, was dann später FinTS hieß, würde ich auch zustimmen. Ich meine, das gab es ja alles schon mal, ne, den Schnittstellenzugriff. Allerdings ist es da ja eher auch so von der Veranlagung gewesen, dass es ein Zugriff ist, den erstmal die Nutzerinnen und Nutzer selbst machen können. Und so machen wir das bei Yaxi letztendlich jetzt auch wieder. Also das Problem, was du hier hast, warum brauchst du den dritten überhaupt, ist ja, dass du den für die, ja, ich sage jetzt mal, interessanteren Geschäftsvorfälle brauchst, weil du ihn als Trust Anchor brauchst. Ja, also es geht dann ja, wenn du eine Zahlung machst im E-Commerce zum Beispiel, brauchst du am Ende jemanden, der dir sagt, ja, die Zahlung ist wirklich erfolgt. Und darum hat man dann halt gesagt, ja, ich gebe jetzt irgendwie einem Dritten meine Zugangsdaten, der macht die Zahlung für mich und dann verlasse ich mich als E-Commerce-Shop oder als Payment-Service-Provider darauf, was der gesagt hat, dass die Zahlung wirklich ausgelöst wurde. Oder genauso, habe ich ein bestimmtes Saldo auf meinem Konto, habe ich bestimmten regelmäßigen Gehaltseingang und dergleichen. Das sind ja alles immer Themen, bei denen brauchst du irgendwie einen Dritten, um einen Nachweis zu machen. Und wir lösen dieses Problem eben technisch und nicht über so ein vertragliches Konstrukt, wo wir so einen Dritten einbinden.
Aber Vincent, das klingt jetzt so, als wenn du eigentlich nur Menschen, die mal so ein bisschen rumspielen wollen, enablest. Ist das Ziel oder willst du auch in die Use Cases hinein, wo bisher die anderen, ich sag mal, etablierten Open Banking Player, du hast gerade schon zwei genannt, Fintech Systems und FinAPI, willst du auch in diese Cases rein, die vielleicht sogar schon ein Stück weit skalieren, weil du es anders machst? Oder stößt du da an deine Grenzen, weil du mit Yaxi den etwas anderen Weg gehst, den du vielleicht noch ein bisschen beschreiben kannst und vielleicht nicht so viel Trust mitzubringen scheinst?
Also überhaupt nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass das eine mit dem anderen ausschließt. Ich sage bloß, dass bisher die ganze Strecke vorne in die Open Banking Use Cases reinzukommen, ist ja gerade eben so schwierig, weil ich keine Möglichkeit habe, direkt mit einem Provider loszulegen. Das reduziert sich ja gar nicht auf den Hobbyentwickler oder auf mich persönlich, sondern eben auch auf die Abteilungen in den Unternehmen. Und natürlich sind das die Use Cases, wo wir rein wollen. Und wir sprechen natürlich aktuell eher auch noch Unternehmen an, die selbst gerade noch keinen Provider haben, weil wir da schon klare Vorzüge haben gegenüber den etablierten Playern. Aber wir verdrängen zum Teil auch etablierte Player, weil wir einfach selbst in den Flows nicht auftauchen, den Nutzerinnen und Nutzern beziehungsweise unseren Kunden dann in dem Fall die volle Kontrolle über den Flow geben. Also wir ermöglichen die gleichen Use Cases und darüber hinaus noch ein bisschen mehr, kann ich gerne später ein bisschen was dazu sagen, die etablierten Player, die Third-Party-Provider letztendlich auch ermöglichen. Also es ist überhaupt gar nicht so, dass dass wir diese Use Cases nicht wollen. Ich glaube, wir enablen die überhaupt erst, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, damit einfach mal loszulegen. Also das Problem ist ja, wir reden immer ganz viel darüber, aber dass man es einfach mal machen kann, das geht mit uns halt jetzt.
Also ich bin ja ein bisschen, ich dachte, ich hätte das Mikrofon aus, sorry. Ich bin ja ein bisschen befangen, weil ich habe ja mir Jaxi in der Tat, André, du weißt das, und die Community von uns vielleicht auch etwas intensiver angeschaut und kann den Punkt 1 in jedem Fall bestätigen. Der Zugang ist sehr, sehr leicht. Also nicht nur das Onboarding, sondern auch dann die entsprechende Nutzung von Jaxi. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal darauf eingehen, was nämlich Jaxi unique macht, weil das war für mich, als wir es damals das erste Mal gesprochen haben, und ich erinnere mich noch ziemlich genau, wenn wir das erste Mal gesprochen haben, es war nämlich die Banking Exchange in Frankfurt, in diesem Club, wo wir waren, wo du das erste Mal über Jaxi gesprochen hast, und da ist mir eigentlich tatsächlich klar geworden, das ist in der Tat anders als das, was man von den etablierten oder von den alteingesessenen API oder Open Banking Providern her kennt. Kannst du da vielleicht mal 2, 3 Sachen zu sagen?
Absolut, sehr gerne. Also wie gesagt, wie funktioniert denn jetzt der übliche Third-Party-Provider da draußen? Also erstmal muss man auch feststellen, das ist so der Term, der dafür üblich ist, ist License as a Service. Ich glaube, André, ihr habt mit Figo das damals mal RackShield, glaube ich, genannt, was sich, glaube ich, auch ganz gut etabliert hat, zumindest auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Und da ist es letztendlich so, man hat einen Lizenzierten, der ist Kontoinformationsdienstleister, Zahlungsauslösedienst, und der hat dann einen B2B-Vertrag mit jemandem, der dann den Use Case damit bauen will. Am Ende braucht derjenige aber immer einen Vertrag mit den Endnutzerinnen und Endnutzern, die den Kontoinhaber letztendlich haben, weil so funktioniert das Geschäftsmodell an der Stelle. Den Zugang gewährt man an der Stelle dann immer dem TPP, also dem Lizenzierten, weil der hat auch den Zugriff auf die Zugangsdaten. Also das kann man so als Daumenregel für wann musst du dich regulieren als Zahlungsinstitut, kann man immer sagen, wenn die Zugangsdaten an jemand anderen gehen im Sinne von, dass der darüber verfügen kann, dann bist du sofort reguliert. Und so funktionieren die bisherigen Geschäftsmodelle alle. Und dann tritt letztendlich der Third-Party-Provider immer im Namen des Nutzers, der Nutzerinnen auf, um dann zum Beispiel Transaktionen abzurufen oder eine bestimmte Bonität zu ermitteln. Aber letztendlich ist das eine Blackbox, was dieser Provider macht. Und wir bei Jaxi machen das so, wir sagen, den Kontoabruf oder den Abruf des Saldos, der Auslösung der Zahlung, also den Schnittstellenzugriff selbst, den machen die Nutzerinnen und Nutzer. Also das in dem bisherigen Konstrukt stehen ja immer die Third-Party-Providers eigentlich im Mittelpunkt, weil die haben dann Zugriff aufs Konto und tun Dinge. Und bei uns ist das so, die Nutzerinnen und Nutzer haben den Zugriff und die teilen dann Daten mit anderen. Die Besonderheit bei uns ist quasi, wir ermöglichen eine sozusagen direkte Ende-zu-Ende verschlüsselte Verbindung vom Nutzer zu ihrer Bank. Und wir erlauben es dann danach, eben Daten zu teilen. Das ist so vom Gedankenmodell das. Warum ist das wichtig? Wir erlauben das so bidirektional dann. Also ich kann mich einmal als Nutzer darauf verlassen, dass meine Daten erstmal nur mir bekannt sind und meiner Bank. Und die kann ich dann entsprechend mit anderen teilen. Aber jetzt aus einer B2B-Sicht, also die Kunden von Jaxi, können sich auch darauf verlassen, dass die Daten, die geteilt werden, authentisch sind. Ja, also das ist das Problem, hättest du jetzt bei FinTS, ja, wo du sowas ja machen kannst sonst auch, da kannst du auch über, also Banken, die das noch anbieten, kannst du auch deine Transaktionshistorie oder dein Saldo abrufen für dich persönlich. Wenn du das jetzt jemand anderen aber gibst, hast du keine Möglichkeit zum Nachweis. Du weißt ja nicht, ist dieser Kontostand dann auch authentisch sozusagen. Das ist ungefähr genauso viel wert, wie wenn du jetzt in dein Online-Banking gehst und einen Screenshot machst und den schickst du mir dann. Da weißt du auch nicht, ja, ist der jetzt authentisch. Ja? Und solche Use Cases ermöglichen wir jetzt eben. Also du kannst bei uns über Jaxi auch sagen, du rufst jetzt zum Beispiel deinen Kontostand ab oder deine Transaktionshistorie und teilst dann halt nur selektiv zum Beispiel, dass du ein Gehalt hast, das über 1.000 ist oder ein Kontostand, der über 500 ist. Kommt ein bisschen auf den Use Case an, was es ist, oder den Namen von deinem Konto, der zum Beispiel für eine GWG-konforme Identifizierung ist das immer wichtig. Also du kannst selektiv Nutzerinnen und Nutzer Daten teilen lassen, aber im Mittelpunkt stehen immer die Nutzerinnen und Nutzer. Die sind ja tatsächlich derjenige, den die Daten gehören, und die bleiben auch in der Kontrolle. Das ist eben die Besonderheit bei uns im Vergleich zu den anderen Anbietern. Und wir nutzen dafür eine besondere Technologie, die heißt Confidential Computing. Und die kenne ich aus der Forschung, also bei mir quasi ein Zimmer weiter an meinem Lehrstuhl in Erlangen wurde viel Forschung zum Thema. Trusted Computing hieß das früher noch, heute ist so eher Confidential Computing der Term dafür. Damit ermöglichen wir es, eben diese direkte Verbindung zur Bank zu machen und erlauben weiter authentische Aussagen zum Konto, obwohl ja die Nutzerinnen und Nutzer diejenigen sind, die den Abruf machen. Du hast also letztendlich am Ende, läuft das technisch so, dass da eine Signatur von Yaxi mit dran ist und da können dann unsere Kundinnen und Kunden das entsprechend verifizieren.
Vincent, waren die Macher von PSD2 zu dumm, um das zu erkennen, oder ist diese Technik nachher erst entstanden? Weil eigentlich ist das, was du beschreibst, ja wahrscheinlich denen, die sich damals die PSD2 ausgedacht haben, genau recht. Also es ging ja darum, den Nutzer zu stärken und die Daten dann zu teilen mit demjenigen, den man eigentlich, wo man eigentlich einen Use Case sehen wollte. Ist das nachher erst entstanden oder, ja wie gesagt, also waren die PSD2-Macher einfach zu dumm, so etwas zu erkennen, dass man so bauen kann?
Das ist jetzt eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich bei dem Wording anschließen würde, aber ein bisschen fraglich finde ich es aus Sicht der PSD2 schon. Also man kann zum Beispiel, wenn man in die PSD2 schaut, steht da auch relativ deutlich drinnen, dass ein Kontoinformationsdienst ein Online-Dienst ist. Ja, also das suggeriert ja schon sehr stark, dass das irgendeine Cloud-Lösung sein muss. Ne? Aber zum Beispiel, ich selbst bin Money-Money-Nutzer, Also das ist eine Software, die betreibe ich bei mir auf meinem Rechner, ja, und die macht eine Verbindung zu meiner Bank. Das ist kein Online-Dienst, aber das steht in dem Framing schon genauso drinnen. Und ich würde schon sagen, das naja, hat
wenn jetzt es so ein Online-Dienst ist es schon in dem Sinne, dass das Ding halt online geht und die Daten abruft. Vielleicht war die Definition ein bisschen breiter.
Ja, ich habe mich da ja lange damit auseinandergesetzt, mit wie ist das eigentlich gemeint. Und da gibt es ja, also auch die rechtswissenschaftliche Literatur hat sich da viel mit auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich? Und es geht schon, also dass irgendwie jede Zahlung elektronisch ist. Also ist dann eine Zahlungsauslösung ist auch online. Steht da zum Beispiel auch nicht dabei. Ja? Mhm. Aber also das ist schon, da sehe ich schon ein Problem. Aber zu deiner Frage, gab es diese Technologie damals noch nicht? Also das Thema Trusted Computing gibt es an und für sich schon lange. Dass es aber ja eine gewisse Reife hat, gibt es jetzt noch nicht so lange, würde ich sagen. Okay. Ja, also wir haben da auch viel Pionierarbeit selbst leisten müssen. Also wir haben da technisch wirklich viel selbst auch implementieren müssen. Das ist alles sind alles Sachen, die komplett im Hintergrund laufen. Also wir haben SDKs, die nutzen unsere Kundinnen und Kunden letztendlich einfach. Aber da passiert viel im Hintergrund. Ja. Und das ist aber eigentlich auch egal, wie das funktioniert. Also zumindest im Detail. Aber die Technologie gab es in der Form damals so in der Reife auf jeden Fall noch nicht.
Du hast eben gerade gesagt, oder du bist eben darauf eingegangen, dass man ja sehr dediziert bestimmte Datensätze übergeben kann. Also das heißt, es geht nicht immer nur um den kompletten, ja, die kompletten Umsatzdaten, sondern ja, du hast es ja beschrieben, eine bestimmte Buchung, Gehaltseingang etc. pp. Ich musste an ein Unternehmen denken, wo ich für 2 Jahre arbeiten, nicht vor, sondern für 2 Jahre arbeiten durfte. Da ging es um das Thema Identity. André wird wissen, woran ich spreche. Yes, als Identity Provider, die ja im Grunde nichts anderes als Idee hatten, auf Basis von Kontoinformationsdiensten oder auf Basis von Open Banking letztendlich das ganze Thema Identity abzudecken. Jetzt sprechen wir in diesen Tagen aus nicht nur aus aktuellen Gründen, sondern generell immer wieder auch über das Thema Identity. Es gibt die EIDAS und die EIDI-Wallet, die in den Startlöchern steht. Deswegen nochmal die Frage an dich, lächelst du so ein bisschen darüber, weil du sagst, naja, eigentlich kann ich das schon mit Yaxi in Teilen abdecken, was irgendwann mal eine EIDI-Wallet können wird?
Weil jetzt machst du ein großes Fass auf, ne?
Ja, also, klar, wir sind ja Podcast.
Also ich bin natürlich auch befangen und muss jetzt an der Stelle natürlich sagen, also GBG-konforme Identifizierung ist Open Banking heute schon ein ganz wichtiger Bestandteil. Also einmal zum Ermitteln vom Kontoinhaber, was du zum einen brauchst, aber auch zum Auslösen von einer Transaktion, das ist ja vorgeschrieben. Also das Thema GBG Identifizierung spielt Open Banking heute schon eine gewichtige Rolle und das funktioniert auch gut. Also es sind so One-Off-Use Cases funktionieren allgemein relativ gut. Kommt natürlich auch immer darauf an, für was wird diese Identifizierung denn gemacht. Bei der Eudi-Wallet ist alles auch noch ein bisschen blumig, in meinem Verständnis nach. Also so richtig, richtig fest ist das ja alles noch nicht. Aber prinzipiell wäre darüber natürlich auch denkbar, dass, also jetzt für was ich mir als Jaxi wünschen würde, wäre eine konsolidierte Möglichkeit, auch Transaktionen freizugeben. Also was man ja da draußen hat, ist ein Wildwuchs an unterschiedlichen Autorisierungsverfahren, die entweder mal integriert sind in die eigene Banking-App oder nicht und die auch sehr unterschiedlich gut performen, was so die Conversion angeht oder die Nutzerfreundlichkeit angeht. Und da sind ja durchaus auch Aspekte angedacht, wo das möglich sein soll, dann über diese Wallet Transaktionen auch freigeben zu können und das dann hoffentlich mit einer wundervollen User Experience. Also von daher sehe ich das eher komplementär und nicht unbedingt ersetzend. Allgemein, ich glaube, so hoch ist die Penetration dann leider oder glücklicherweise, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dann noch nicht. Ich glaube, es gibt noch so viele Use Cases, noch so viel Potenzial. So der Großteil da draußen ist noch nicht entschlossen und das liegt letztendlich auch daran, dass jede Lösung so viele Kompromisse hat und das wollen wir eben ändern.
Vincent, das ist irgendwie echt total spannend und einfach nochmal die PSD2 aus einer Sicht von jemandem, der das von Anfang an begleitet hat, ja fast schon revolutionierend. Ne? Und du weißt, wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, Vincent, du wirst doch vor Wände laufen und du bist wahrscheinlich auch am Anfang vor Wände gelaufen, aber wie ist es dir gelungen, diese Wände durch draufhauen oder wie auch immer langsam aber sicher einzureißen? Also wie bist du in Bonn und Frankfurt bei den Kollegen von der BaFin aufgelaufen, weil die müssen das ja wahrscheinlich akzeptieren, dass du wirklich so arbeiten kannst, wie du arbeiten kannst. Vielleicht hat dir deine Reputation geholfen, dass du zwar, wenn man das aus einer bösen Ecke sagen möchte, ein Hacker bist, aber gleichzeitig ein guter Hacker. Wie ist dir das gelungen, dass du dieses Konstrukt dann auch zu einem legalen Konstrukt hast machen können? Du hast ja wahrscheinlich auf der einen Seite Technik gemacht und du hast gerade schon mal kurz angedeutet, dass du auch viel Literatur aus der Rechtswissenschaft gelesen hast. Bist du jetzt auch wahrscheinlich so ein kleiner Jurist geworden? Wie ist es dir gelungen? Also jetzt habe ich lange das Gleiche wiederholt, aber erzähl, wie ist deine Beziehung zur BaFin?
Also interessanterweise ich hatte ja zwischen Jaxi und Iconic Finance hatte ich ja noch eine Phase, wo ich selbst als Berater tätig war. Und in der Zeit habe ich tatsächlich auch nochmal zwei Semester Rechtswissenschaften studiert. Das hat sich an der Stelle dann tatsächlich gelohnt, da so ein bisschen Basiswissen zu haben. Aber zu der Frage, wie ist uns das gelungen? Erstmal eingehauen haben wir nichts. Also ich glaube, wir haben das ganz sauber und ganz ruhig angegangen. Und ich glaube auch genauso, wie man es machen muss. Man muss dazu sagen, die Meinung oder die Implementierung, die wir umgesetzt haben mit Jaxi, ist ja erstmal regulierungsfrei. Und wenn du mit dieser These auftrittst, dann brauche ich erstmal keine Erlaubnis. Also entsprechend ist das eigentlich kein erlaubnispflichtiges Geschäft, was wir machen. Warum du letztendlich trotzdem eine Meinung vom Regulator brauchst, ist eine viel praktischere Begründung, nämlich unsere Kundinnen und Kunden sind sehr interessiert daran, ob man das dann so überhaupt machen kann, weil das ist immer too good to be true, ist die Reaktion, die wir bekommen, weil wir eben der einzige Provider da draußen sind, der wirklich unsichtbar ist. Also du wirst niemals irgendwo Jaxi irgendwo sehen, das behaupten alle andere auch, kann aber ja schon technisch bei denen gar nicht so sein von dem Konstrukt, was die eben abbilden. Und das finden wirklich sehr viele sehr charmant, aber fragen natürlich dann schon sehr schnell auch nach, wie denn eigentlich der Regulator das sieht. Und letztendlich haben wir das in einer Rechtsauskunft recht detailliert dargelegt, wie ist denn eigentlich die Landschaft der Regulierten da draußen, also wie funktioniert denn der übliche Third-Party-Provider? Und dann gibt es aber ja auch durchaus noch, auch schon heute, schon damals und auch heute immer noch, regulierungsfreie Anwendungsfälle, wenn du dir eben diese ganzen On-Device-Use-Cases anschaust. Also zum Beispiel ein Money-Money habe ich vorhin schon erwähnt oder auch ein Outbank. Star Money ist letztendlich auch so ein Fall. Also diese Home-Banking-Software, die funktioniert komplett auf deinem Gerät. Und das Besondere daran ist, die Zugangsdaten bleiben immer im Verfügungsbereich der Nutzerinnen und Nutzer. Das ist so jetzt der BaFin-Sprech oder der regulatorische Sprech so lustig, dafür.
Also ich benutze diese Begriffe ja auch schon irgendwie seit den 90ern und 2000ern und ich erinnere mich noch gut daran, dass wir auch damals die Klage von Giropay gegen Sofortüberweisung mit ähnlichen Phrasen gemacht haben.
Ja, und wir haben das da eben entsprechend beschrieben und wir sind ja letztendlich sind wir so ein Hybrid. Ne? Also wir sind kein Third-Party-Provider, der über die Zugangsdaten verfügt, sind aber zum anderen aber auch jemand, der selbst eher die Zugangsdaten und die also vom technischen Modell her eher so wie so eine On-Device-Software funktionieren, sind aber dazwischen insoweit, dass wir eben authentische Aussagen ermöglichen. Ne? Also das eben, was der Third-Party-Provider eben kann, weil er die Zugangsdaten in der Hand hat und damit dann an dein Konto rangeht und dann andere verlassen sich eben da drauf. Und wir sind eben dazwischen, stehen wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen mehr bei den On-Device-Cases mit dran. Und so haben wir das dargestellt. Und das war interessanterweise, also irgendwann musste ich jeden Tag in Bonn anrufen. Ich glaube, es ist sogar in Bayern. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, weil das ist ja verteilt. Dann entsprechend Bayern war entsprechend für uns zuständig in der Aufsicht. Weil das natürlich extrem wichtig für uns war, da eine Meinung zu haben. Und habe dann da entsprechend jeden Tag angerufen, habe gesagt, ich bräuchte jetzt mal eine Meinung. Und habe tatsächlich dann auch relativ schnell eine bekommen. Also wir haben das innerhalb von 4 Monaten durchbekommen, dass das ein Modell ist, das eben so trägt. Und ja, tatsächlich ist auch diese Rechtsauskunft, die muss ich auch heute immer noch regelmäßig rausgeben, ist klar, ist auf sehr großes oder sehr positives Echo gestoßen. Also wir wurden dann gefragt, welche Kanzlei das Ganze denn begleitet hatte und dann konnte ich sagen, ja, das war mein Mitgründer und ich. Und wir haben das wirklich relativ einfach, aber trotzdem fundiert eben dargestellt und lässt sich, glaube ich, auch gut für jetzt Nicht-Techniker oder Leute, die gar nicht so tief in der Materie drinstehen, weil man es sehr graduell lesen kann. Das ist eine sehr, sehr einfache Ranführung an das Thema.
Mike, hast du noch Fragen, bevor wir vielleicht so ein bisschen auch auf Yaxi eingehen und vielleicht noch die Frage, die ich aber noch an dich habe. Du bist ja Nutzer von Yaxi. Wie hast du es empfunden?
Es war voller Freude und mein Herz ist hat gesprungen. Nein, also wie habe ich es empfunden? Ich habe zum Hintergrund, ich habe halt versucht, dieses ganze Thema Vibe-Coding mal auf die Spitze zu treiben, indem ich halt überlegt habe, okay, wie würde denn oder schaffe ich es, eine Banking-App zu bauen, die meinen persönlichen Ansprüchen genügt oder meinen persönlichen Ansprüchen gerecht wird. Und dann habe ich tatsächlich erst einmal ganz normal nach den klassischen Open-Banking-Providern geschaut und ich hatte Yaxi und Asche auf mein Haupt tatsächlich gar nicht als allererstes auf dem Radar, sondern
was ein echter Skandal ist.
Das ist ein echter Skandal, vor allen Dingen, weil du schon 100 Mal bei uns auf dem Panel warst. Manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das zu meiner Entschuldigung. Und man kommt natürlich sehr schnell auf die, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, üblichen Verdächtigen. Und was kann man dann machen? Man kann dann ein Sales-Gespräch führen, ja, wo ich jetzt wenig Bock hatte für mein Mini-Projekt. Oder das Einfachste, was es war irgendwie ein Onboarding für irgendwie 30 Euro im Monat oder so, wo ich auch irgendwie keinen Bock drauf hatte, sondern ich wollte erst mal gucken, ob der ganze Kram so funktioniert. Und dann tatsächlich relativ schnell auf Yaxi dann gestoßen und hab dann Vincent eine SMS geschrieben oder eine iMessage und er hat gesagt, wieso schreibst du mir? Log dich doch einfach an und da hast du deinen API-Key. Ja, und dann habe ich das gemacht und genauso einfach war es. Und ich war dann tatsächlich über Vibe-Coding, ich bin kein Entwickler, ich muss es immer vorweg schicken, aber mein Agent war dann in der Lage, zumindest mal eine Umsatzabfrage und den Kontostand, ich glaube, das hat keine 5 Minuten gedauert. Da war das da und da habe ich schon gedacht, oh wow, krass, so einfach. Und daraus ist ja jetzt auch ein bisschen was Größeres tatsächlich entstanden, aber meine Erfahrung war wirklich durchweg positiv, weil die Dokumentation, selbst für mich als Nicht-Laien, ich musste jetzt im Zuge des Vibe-Codings doch ein paar Mal selber reinschauen, verständlich ist. Und ich glaube, was ganz wichtig bei dem Thema insgesamt war, für mich war halt genau dieser Aspekt, und das schlägt so ein bisschen mein politisches Herz gerade etwas höher. Wir leben gerade in sehr transatlantischen Spannungen, wo große US-Schemes auf einmal irgendwelchen Leuten die Zugänge zu Kreditkarten abklemmen. Ich glaube nicht, dass es pauschal bei Open Banking passiert, aber es hat so ein bisschen Geschmäckle, und die Frage ist halt, muss immer alles irgendwo anders hingehen? Und dieser Datenschutz oder diese Datensparsamkeit, ich würde es mal so nennen, von Yaxi ist für mich schon ein wichtiges Argument. Und da bin ich vielleicht auch Fanboy, das kann ich auch nicht ausklammern, aber das hilft auch, glaube ich, wenn man dann in so eine Distribution von so einer App geht, zu sagen, okay, hier ist der Source Code, das ganze Thema ist, Basis ist eine Technologie aus Deutschland. Das ist, glaube ich, besser, als wenn man irgendwie sagt, das ist irgendwie ein US-Anbieter, der dahinter steht.
Ja, und man muss vor allem ja aber auch sagen, das ist ja jetzt an der Stelle aber auch kein Kompromiss, den du eigentlich, den du da bekommst. Nee,
null, das wollte ich gar nicht sagen.
Ja, also das ist ja der Datenschutz, der kommt for free quasi so mit. Ne? Das liegt halt an der Art und Weise, wie wir das gebaut haben. Ja? Aber das ist ja nicht so, dass du jetzt keine Use Cases mitbauen kannst, die ein anderer Provider dir aber ermöglichen würde. So ist das überhaupt gar nicht. Und jetzt kann ich auch gerade all das, was Mike gerade gesagt hat, jetzt kann ich nochmal zu dem zurückgreifen, was André nämlich gemeint hat. Ja, ob wir jetzt eigentlich nur Leute, die so ein bisschen rumspielen wollen, enablen wollen. Aber genauso fangen doch die Ideen auch an. Ja, also ich meine jetzt hier, der Mike hat sich das, glaube ich, auch nur mal kurz angeguckt und hat jetzt, glaube ich, schon sehr viel Zeit in dieses Projekt Simple Banking reingesteckt. Und genau so fangen ja die Use Cases an. Ja, also wir können ja nicht nur sagen, dass wir Use Cases ermöglichen wollen, wo sich mal einer hinsetzt, ja, ich mache jetzt hier ein Projekt, setze mich da mit 5 anderen Leuten zusammen, sondern die entstehen im Kleinen und werden dann größer. Das sind ja die Use Cases, die oft dann auch die besten sind, weil sie ein echtes Problem lösen. Ja? Und das ist was ganz wichtig ist. Wir müssen es doch auch schaffen, die einzelnen Menschen da draußen, die große Ideen haben, mal auf Open Banking loszulassen. Und wenn da was Cooles draus wird, dann wird das ein Unternehmen, dann wachsen wir gerne mit denen mit. Und wenn es nichts wird, ja gut, dann gehen die sang- und klanglos eben unter. Dann soll es auch nichts gewesen sein. Aber du musst nicht erst mal 50 Mal pitchen und 50 VCs überzeugen, sondern kannst einfach erst mal loslegen, weil ganz viele wollen auch erst mal ein MVP oder was dergleichen sehen, umso mehr heute noch in Zeiten von Vibe-Coding. Und dann, das kannst du eben mit uns jetzt einfach machen. Und wenn da was Großartiges draus wird, dann sind wir da gerne dabei und wollen das eben entsprechend unterstützen.
Vincent, das haben wir damals, sorry Mike, das haben wir damals bei Figo genauso gesehen und haben das ja mit den Bankershorns, wenn du dich möglicherweise daran erinnerst, aber du bist noch so jung, aber vielleicht hast du da schon mal was von gehört, auch versucht zu entwickeln.
Der Vincent.
So, nee, aber ganz kurz, weiß ich tatsächlich sehr gut, weil die habt ihr, glaube ich, zusammen mit Genie gemacht,
ja, genau.
Die Bankathons, und mein Mitgründer, der Andreas, der war sehr lange bei Genie. Und der ist ja bei uns jetzt CTO und war damals Tech-Lead bei Genie. Und dementsprechend ist mir das tatsächlich ein Begriff.
Ja. Nee, aber was ich sagen wollte, das war genau ja auch unser Hintergedanke, ne? Aber zu zeigen, was möglich ist und das auch so anschaulich innerhalb von 36 Stunden oder sowas zu zeigen. Uns hat das nachher irgendwann, oder anders gesagt, daraus sind dann zu wenige skalierende Cases entstanden und wir hatten zu viel Support mit den ganzen Cases, die aber nicht wirklich was abgeworfen haben. Aber vielleicht ist das ein Cliffhanger dahin, was du mit Yaxi vorhast. Bootstrap, VC oder was auch immer. Aber vielleicht gibst du mir 5 Minuten zwischendurch für ein kleines Spiel mit dir und danach sprechen wir über Yaxi, das Unternehmen. Gibst du uns
die? Ich darf nicht mitspielen. Habe ich das richtig verstanden, André?
Ja.
Ja, gut.
Möchtest du mitspielen?
Nee, ich bin beleidigt. Ich höre zu.
Vincent, das Spiel ist relativ einfach. Das ist sowas wie Hund oder Katze und du musst einfach sagen, ja, welche Variante es ist. Hund oder Katze?
Katze.
Cash oder Karte?
Karte.
Angestellter oder Entrepreneur?
Entrepreneur.
Konzern oder Startup?
Startup.
Planen oder machen?
Machen, ganz klar.
Slack oder Jira?
Boah, Slack.
BaFin oder SEC?
BaFin.
EZB oder Fed?
EZB.
Hufeld oder Branson?
Branson.
Lindner oder Klingbeil?
Klingbeil.
Reiche oder Habeck?
Habeck.
Giro oder Debit?
Wenn's geht, Giro, aber oft auch Debit.
bar bezahlen, beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen?
Das hängt stark davon ab, ob ich Bargeld habe. Also, also wahrscheinlich, ja, kommt drauf an. Ich zahle dann auch bar im Zweifelsfall, aber dann doch lieber mit Karte.
Also kein ganz harter Verweigerer.
Nein.
Tap oder Swipe?
Swipe.
iOS oder Android?
iOS.
Apple Pay oder Karte?
Apple Pay.
PayPal oder Karte?
Karte.
PayPal oder Vero?
Ich habe ja einige Konten, aber ich habe tatsächlich nicht ein einziges. Das einzige ist, das bisher Vero unterstützt.
Auch kein Revolut-Konto?
Nee. Also ich selbst jetzt nicht. Haben natürlich vieles im Umfeld, aber ich selbst habe keins. Also ich kenne, selbst wenn ich es probieren wollte, ich habe aktuell kein Konto, mit dem es gehen würde. Von daher PayPal.
VC oder Kredit?
Kommt auf den Case an, ne? Also das finde ich jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt für beides valide Cases.
München oder Berlin?
München.
München oder London?
München.
Europa oder USA?
Europa.
Sparkasse oder Neobank?
Ich bin bei so einem Hybrid, ist meine Hausbank, die DKB.
Die blaue
Sparkasse. Hast du gerade noch so die Kurse, ja. Hast du gerade noch so die Kurve bekommen, mein Freund?
Filiale oder Web?
Web.
Direct Broker oder Neo Broker?
Direct.
Scalable oder Trade Republic?
Ich habe ein Trade Republic Konto.
Thelen oder Klöckner?
Ja, Klöckner auf jeden Fall.
Aktie oder ETF?
Aktie.
ETF oder Bitcoin?
ETF.
Bitcoin oder Ethereum?
Bitcoin.
N26 oder Tomorrow?
Ich habe ein N26-Konto.
Rad oder Auto?
Rad.
Rad oder Bahn?
Bahn.
Vorne links oder hinten rechts?
Vorne links.
Tesla oder VW?
VW.
VW oder Audi?
VW.
Handelsblatt oder FT?
Handelsblatt.
Gar kein Geld oder strategischer Investor?
Ein strategischer Investor.
Bei Rot oder Gelb?
Kommt drauf an.
Rot oder Grün?
Grün.
Schwarz oder Rot?
Rot.
Wein oder Bier?
Bier.
Kaffee oder Tee?
Achso, jetzt habe ich dich gerade nicht gehört.
Kaffee oder Tee?
Kaffee. Ich glaube, die Connection ist gerade ein bisschen. Kannst du nochmal?
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hafer oder Kuh?
Hafer.
Kuh oder Soja?
Ein Kuh.
Papier oder iPad?
Papier.
WhatsApp oder iMessage?
iMessage.
E-Mail oder SMS?
E-Mail.
Microsoft Office oder Google Office?
Google.
X oder Insta?
Ich habe weder noch.
X oder Blue Sky?
Eher Blue Sky.
Google oder Apple?
Apple.
Deutsche Börse oder Coinbase?
Das sind hier Fragen, ey. Deutsche Börse.
Stablecoin oder CBDC?
Ja, Stablecoin.
Danke, Vincent.
Sehr gerne.
Daraus haben wir jetzt Fragen gerade von ChatGPT 61. Achso, war eine Frage. Also, sorry.
Wie war eine Frage an Vincent, was sein Gefühl, ja, war, wie viel es waren. Aber
boah, war keine Ahnung. Waren es 61?
Ja.
61.
Ja. Echt? Da hätte ich jetzt gedacht, wären deutlich weniger.
Und wir haben jetzt parallel so ein Psychogramm von dir erstellen lassen.
Ja, ich denke, bin ich mal gespannt, was da mal dann rauskommt. Ja. Aber ich glaube, man
ist ja, ein bisschen. Also aus so kleinen Fragen kommt manchmal mehr raus, als man denkt. Das ist wohl
ja, ich glaube, da kann man jetzt, wäre mal interessant, was so, mache ich vielleicht im Nachgang mal, was die KI jetzt so sagt, wo ich so stehe. Ich glaube, das kann man schon ganz gut sehen.
Ja, linksradikal, versiffter, irgendwas.
Entrepreneur. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Vincent, du hast gerade schon so ein paar Antworten gegeben. Du hast gesagt, strategischer Investor, du hast gesagt, es kommt drauf an, bei VC oder Credit. Und ich fände es wirklich mal interessant, jetzt mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie ihr bei Yaxi vorgegangen seid. Also du hast das Ganze ja gegründet, hast du gerade schon gesagt, gemeinsam mit einem Techie, also zwei Techies an der Front, weil ich würde dich auch mal als zwar Entrepreneur, aber gleichzeitig halt mit großem, großem technischen Verständnis und Coding Experience, aber trotzdem bist du ja bühnenfähig, das, was ja nicht jeder Techie ist, bist du mit Sicherheit eine super gute Ausnahme. Aber wie seid ihr vorgegangen? Also was war der Weg, den ihr gegangen seid und wo ihr momentan steht?
Mhm. Ja, also ich, wie gesagt, wir waren ja ganz am Anfang, ich habe meine beiden Kollegen, meine beiden Mitgründer, habe ich beide bei Iconic Finance kennengelernt in München und wir hatten dann, so ein, im ersten, zweiten Jahr hatten wir dann schon festgestellt, dass wir uns mögen und uns auch für fähig halten und Lust haben, selber was zu gründen. Und da war dann die Frage, was wir machen, und da kamen wir dann irgendwann mit der Idee, Yaxi eben, also quasi Open Banking mit Confidential Computing zu verbinden als einen neuen Ansatz. Und dann hat es tatsächlich erstmal ein bisschen gedauert, bis wir das überhaupt gegründet haben. Also wie das halt so ist, da musst du dich dann schon auch trauen zu sagen, dass du jetzt aus deinen durchaus auch eher gut bezahlten Jobs rausgehst, um jetzt dann für doch sehr wenig Geld am Anfang jetzt etwas ja doch sehr Neues zu probieren, wo etablierte Größen, wie zum Beispiel der André, starke Zweifel hatten, dass es tragfähig ist. Also auch insbesondere schon auch aus einer technischen und regulatorischen Perspektive. Aber wir haben dran geglaubt und ich glaube, wir hatten da auch ein Team, das in der Lage war, das auch mitzubauen und aber auch entsprechend nach außen zu tragen, zu kommunizieren und die richtigen Leute anzusprechen. Dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, ja, wie finanziert man das Ganze? Wie gesagt, ich denke, wir hatten alle so ein bisschen Ersparnisse, auf denen wir das erstmal machen konnten. Aber wir haben natürlich schon auch ganz unterschiedliche Wirklichkeiten und Lebenssituationen. Ohne Geld geht es dann natürlich auch wieder nicht, ne? Ohne Moos nichts los. Und wir haben zuerst eine Förderung bekommen, die war eine vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, die quasi unsere Anschubsfinanzierung war. Haben natürlich auch eigenes Geld mit reingesteckt. Und hatten Business Angels bei uns mit am Start. Die haben quasi den Anfang damit gemacht. Und denen haben wir da auch viel zu verdanken. Und dann war irgendwann die Frage, ja, wie finanzieren wir das weiter? Also jetzt, weil du vorhin auch gefragt hast, Kredit oder strategischer Investor. Ich glaube, es ist total fair und wäre auch immer was ich machen würde. Wenn ich das per Kredit finanzieren kann, würde ich das, glaube ich, machen. Also wenn du einen Case hast, warum nicht? Warum soll ich Equity abgeben? Wenn ich einen Case habe, den ich plausibel pitchen kann und wo mir jemand Geld dafür gibt und es passt zu dem Case. Also von daher finde ich total legitim. Einen strategischen Investor, ich weiß nicht, ob die Frage in die Richtung zielt, haben wir allerdings nicht. Also Rainer ist ja bei uns investiert, das ist die Mutterfirma von Rainer SCT. Die kennen wahrscheinlich viele aus so einem Banken- und Identity-Umfeld. Also die haben diese TAN-Generatoren, sind die mitunter Marktführer in dem Segment und auch für die Lesegeräte, für den Personalausweis. Ja. Und da kenne ich eben, ja, die Verantwortlichen von Rainer SCT schon seit über 10 Jahren. Das lag natürlich an meiner Forschung, die ich damals gemacht habe. Und ja, wir hatten da letztendlich viele Überschneidungspunkte, wie wir das aus einer Security-Perspektive gesehen haben, das Thema Authentifizierung. Und man muss aber sagen, also warum glauben wir, dass Rainer auch so gut zu uns passt? Und das hat sich auch alles bisher bewahrheitet. Im Kern ist Yaxi ein Security-Produkt. Das tragen wir nicht nach außen. Aber im Prinzip haben wir eine Security-Technologie, die wir gebaut haben, die theoretisch auch unabhängig vom Thema Open Banking ist, aber im Kern ist es eine Security-Technologie und da gibt es unglaublich viel Verständnis und Expertise auch bei Rainer. Und die haben sich entsprechend eben bei uns, also die Leute bei Rainer SCT hatten wir relativ schnell eigentlich überzeugt, dass das ein interessanter Case mit uns sein könnte. Und wir haben da durchaus auch Vorteile eben gesehen, weil es da schon ein gewisses Renommee gibt, was auch sehr hilfreich gegenüber Kunden ist. Also wenn man auch sagen kann, Runway ist nicht 12 bis 18 Monate, sondern wir haben da jemanden im Rücken, der glaubt an uns und finanziert uns langfristig. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, als ich in Furtwangen war mit meinen beiden Kollegen.
Und da war ich auch schon mal.
Genau, also das ist ja, Rainer sitzt in Furtwangen im Schwarzwald. Das ist ein wirklich sehr beschaulicher Ort. Und weiß ich noch genau, da waren wir dann zu dritt da. Und da ist dann der Geschäftsführer von Rainer, eben also von der Mutterfirma, aufgetreten. Und der war erstmal, hätte der André sein können, als ich ihm das erste Mal das Thema erzählt habe. Aber den konnten wir überzeugen, dass das ein Thema ist, das man fundamental anders angehen muss. Also hat natürlich, war ein längerer Termin. Und danach sind die direkt gesprungen. Das muss man einfach auch sagen. Die haben gesagt, die haben erkannt, das ist eine einzigartige Technologie, einzigartiger Ansatz. Wir haben die entsprechenden Hausaufgaben gemacht und sind ein Team, das das umsetzen kann. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Für uns war dann auch klar, das ist der richtige Weg für uns. Und ja, und sind damit auch zufrieden, so wie das eben gelaufen ist. Also, dass wir jetzt, sind jetzt eine Tochterunternehmen, formal von Rainer eben, aber halten weiter 45% von dem Unternehmen. Also ist jetzt nicht so, also zum Teil wird es ja als Exit bezeichnet, was ist natürlich schön, die Opportunity, wir selber haben, der persönliche Erfolg ist schön, aber wir glauben natürlich total an das Thema und uns war es auch wichtig, dass wir weiter substanziell daran beteiligt sind und planen da auch keinen Ausstieg daraus. Also man wird noch viel von uns hören und zwar auch in der Konstellation.
Aber ich glaube schon, dass man das als strategisch den Investor bezeichnen darf, Vincent. Also auch wenn du gerade sagst, es ist kein Stratege, aber so wie du es gerade beschrieben hast, Sicherheitsunternehmen, einzigartige Sicherheitstechnologie, also das kann man, glaube ich, schon als strategisch den Investor bezeichnen.
Ja, ich denke, was es halt, ich glaube, in dem Konstrukt jetzt zumindest nicht ganz kurzfristig gibt, ist so eine Verwebung mit den entsprechenden Geschäftsmodellen.
Nö, aber das, was du natürlich tust, ist das, was du als Renommee bezeichnest, möglicherweise auch Sales-Kontakte benutzen und schon so ein bisschen möglicherweise Cross-Up-Sell irgendwie irgendwo. Ne?
Sicher.
Mike, hattest du gerade eine Frage oder bist du gerade?
Ich hatte keine Frage, ich habe zugehört. Auch aber, das kommt vor.
Aber Vincent, dann kann man eigentlich sagen, das war ein Stück Bootstrap. Bootstrap
auf alle Fälle.
Unterstützt von ein paar Business Angels. Habt ihr das ganze Thema versucht, bei VCs zu pitchen und war das schwer oder irgendwie fast gar nicht möglich, weil das so technisch ist? Oder was war, wenn ihr das gemacht habt, ein Grund, dass es nicht der Weg gewesen ist?
Ja. Also es ist eigentlich schon ein gutes Stück Bootstrapped. Also wir haben wirklich substanziell eigenes Geld mit reingegeben da am Anfang. Wie funktioniert das Thema Open Banking bei VCs? Ich glaube, da kannst du auch viel drüber erzählen, André. Also der Markt ist ja eigentlich, wenn du von außen jetzt erstmal drauf guckst, ohne tiefer reinzugehen, eigentlich gesättigt, könnte man meinen. Ne? Also es gibt ja relativ viele Player, gerade auch aus UK, mit unglaublichen Fundings, wo man sich fragt, wie die das jemals wieder reinholen wollen. Also von daher ist es erstmal von der Ausgangssituation natürlich schwieriger. Aber das Messaging, dass Open Banking der Zugang schwierig ist, das kommt in der Regel schon an. Und auch die USPs, die wir da drin hatten, auch das Team hat immer sehr überzeugt bei VCs. Was dem VC immer nicht so gut gefallen hat, ist auch ein bisschen unser Businessmodell, dass wir eher auf einen transaktionsbasierten Ansatz setzen. Also wir haben jetzt weniger so ein Package-Modell. Dadurch kann es natürlich theoretisch auch passieren, dass du jetzt diesen Monat total große Volumina hast, die auch gut Revenue bringen, aber dann im nächsten Monat entscheidet er sich, das halt irgendwie anders zu machen und dann bricht er irgendwie Revenue natürlich entsprechend ein. Und der VC liebt Recurring Revenue und wenn du da nicht entsprechend Paketpreise hast, was wir explizit nicht machen, wir wollen ja möglichst Use Cases enablen und wenn die erfolgreich sind, dann wollen wir auch mit erfolgreich sein. Klar, wir haben natürlich in unseren Verträgen schon auch zum Teil längere Vertragslaufzeiten drin, auch Minimal Commitments, weil wir nicht wollen, dass Leute irgendwie von Vertrag auf Vorrat mit uns machen, aber wir sind eher immer pragmatisch geschlossen. Sind aber natürlich jetzt keine Summen, also kann man bei uns auf die Webseite schauen, wir haben ein Minimal Commitment von 500 Euro pro Monat. Das sind jetzt keine Werte, bei denen ein VC vor Freude durch die Gegend springt. Also das sind durchaus auch, da musst du dich drauf einlassen und auch tief an das Thema glauben. Und deswegen ist es, glaube ich, als VC-Case jetzt nicht immer ideal.
Mike.
Ja, in Anbetracht der fortschreitenden Zeit würde mich vielleicht zum Schluss, André, wenn du nicht noch weitere Fragen hast, so ein bisschen interessieren. Also wir sind eingestiegen mit, dass Yaxi ganz viel anders, unique macht, sehr viel einfacher zugänglich ist. Und die spannende Frage ist ja jetzt so ein bisschen, das, was ihr habt, ist ja schon ein sehr, ich würde sagen, solider Status quo. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schaut, insbesondere vielleicht auch in Zeiten von AI, da hätte ich eben auch noch ein bisschen was zu sagen können, wie wichtig eigentlich eine gute API in heutigen Zeiten ist. Aber wenn man so ein bisschen in die Glaskugel schaust oder du, Vincent, in die Glaskugel schaust, wo geht die Reise denn bei euch hin in den nächsten 12, vielleicht 24 Monaten?
Ja, also ich, weil du jetzt AI gesagt hast, ist natürlich ein Thema, das wird immer wieder an uns herangetragen, weil ich meine, Transaktionsdaten erstmal natürlich ein großer Schatz ist und tatsächlich auch deutlich unstrukturierter, als man das so vermuten würde. Und dadurch lassen sich natürlich durch LLMs auch schöne Use Cases erdenken. Es wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall eine technisch interessante Weiterentwicklung, wenn wir diese Garantien, die wir eben haben, dass diese Umgebung, wo wir ja immer garantieren, dass nur die Nutzerinnen und Nutzer und ihre Bank wissen, was sind das für Transaktionen, was ist meine Transaktionssystem, was ist mein Kontostand und dergleichen, das mit LLMs verheiraten könnten. Weil aktuell läuft das natürlich entsprechend so, du rufst eben deine Transaktionshistorie ab und die kannst du dann natürlich in einen LLM deiner Wahl hineinschicken und damit dann Dinge tun. Das geht natürlich heute auf diese Art und Weise schon. Aber es wäre schön, abgeleitete Aussagen mit den gleichen Sicherheitsgarantien zu bekommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil die Sprachmodelle sind sehr ressourcenintensiv und auch diese Garantien dann über so Cluster von Recheneinheiten zu garantieren, ist durchaus anspruchsvoll. Aber das ist schon interessant. Aber ich glaube, man kann sogar auch eine Stufe darunter machen. Also Modelle entwickeln auch mit Hilfe von LLMs, die dann regelbasiert bei uns betrieben werden können, sodass du dann zum Beispiel die Möglichkeit hast, eine ordentliche Kategorisierung zu haben. Ne? Das macht, also gut, das gibt's ja alles so in dem Sinne schon. Das hat man halt mit, früher hat man das Regex genannt oder Machine Learning. Und solche Modelle bei uns zu betreiben, eben, dass du dann sagst, du musst eben nur noch diese Informationen teilen, das ist ja durchaus auch, das ist so eine Vertragserkennung, sind auch interessante Lead-Signale. Ne? Das muss man durchaus auch sagen. Also wenn du einen Versicherer hast, der weiß, du hast da und da eine Versicherungslücke, dann kann dir die entsprechende Leads ausspielen. Aber als Nutzer willst du vielleicht jetzt trotzdem nicht deine komplette Transaktionshistorie mit dem teilen, sondern einfach nur hier die Verträge und dann zeige ich mir die vielleicht vorher auch noch an. Und dann geht es in die Richtung. Das sind durchaus Use Cases, die ich sehr interessant finde. Also allgemein im ganzen Umfeld der Kontoinformation, das ist natürlich das, wo die meisten Use Cases, wo das größte Use Case Potenzial liegt. Weil das andere sind die Zahlungsauslösungen und die sind, ich will das jetzt nicht kleinreden, ne? Das sind wichtige Sachen, damit auch gerade im GWG-Umfeld für das Auslösen der Transaktion sehr wichtig. Aber am Ende ist das eine Zahlung und die eigentliche Musik liegt in Kontoinformationen, natürlich auch gerade in dem Risk-Bereich.
Vincent, echt, wirklich, also ich muss mich noch mal ganz kurz zurückerinnern. Ich glaube, es war irgendwie, wahrscheinlich war das vor Corona oder sowas, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, kann das sein? So 2020 oder 2019 wahrscheinlich irgendwo auf der Taxifahrt von Frankfurt nach Offenbach. Beeindruckend, was ihr daraus gemacht habt. Und wir haben ja zwischendurch auch immer wieder mal gesprochen. Also diese Themen zum Thema VC und strategischer Investor, die waren, die Antworten ja die selber geben können, aber einfach, glaube ich, interessant für die Menschen, die uns jetzt zugehört haben. Ich glaube, was wir den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben können, also alle, die Bock haben, das Ganze mal auszuprobieren, die können einfach auf eure Webseite gehen, ähnlich wie es Mike gemacht hat.
Ja, ist das.
Und die sehr gute API benutzen. Ich glaube, wir können alle gespannt sein, was noch da kommt von euch, gemeinsam mit Rainer. Also Rainer als Firma, nicht könnt mit ihr, dem Rainer irgendwem. Ich nutze es ja auch an verschiedenen Stellen. Wir haben gerade über zwei Lösungen schon gesprochen, über Mikes Lösung, die ich ja freundlicherweise, Mike, schon nutzen darf. Und genauso wie du es gesagt hast, Money Money, was du ja auch nutzt, nutze ich auch. Und dann nutze ich ja mittlerweile auch eure Extensions, die sehr gut funktionieren. Also vielen Dank.
Ich weiß noch gar nicht genau, wann der Podcast erscheinen soll, aber bis dahin plane ich, das auch public gemacht zu haben. Dann können alle Jaxi-Integration in Money Money nutzen und haben dann für alle Banken, auch alle PSD2-Banken, Transaktionshistorie und Zahlungen.
Ja, und du hast mir ja auch auf der letzten PEX schon ein bisschen eure Pipeline gesagt mit Gesprächen und dergleichen. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, sollten wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Aber ich bin wirklich gespannt, was ihr dieses Jahr und in den nächsten Jahren hinbekommt. Worüber wir jetzt nicht so ganz gesprochen haben, du hast gesagt, ihr macht es transaktionsbezogen, wie euer Geschäftsmodell ist, beziehungsweise wie das gerade schon funktioniert. Du hast gesagt, ihr werdet noch ein bisschen finanziert. Also ihr seid noch nicht schwarz, sondern ihr müsst momentan noch ein bisschen Geld reinstecken. Oder wie konnten wir das verstehen?
Also wir sind sehr cash-effektiv, würde ich sagen. Aber für die schwarze Zahl reicht es noch nicht. Ja, und wir müssen natürlich auch investieren, auch gerade Expansionen in weitere Länder und Wartung von den Schnittstellen ist immer ein Riesenthema und das wird auch nicht weggehen. Deswegen muss da auch entsprechend investiert werden und das weiß Rainer auch. Und dementsprechend sind wir auch noch ordentlich mit Kapital ausgestattet.
Was aber auch heißt, ihr bleibt kein deutsches Thema, sondern ihr werdet mindestens ein europäisches Thema werden, ja?
Wir sind heute schon kein deutsches Thema, also wir unterstützen auf viele Banken im Ausland, aber es ist natürlich immer die Frage, wie flächendeckend ist die Coverage da und da sind wir jetzt seit Deutschland, Österreich ist das, wo wir ziemlich flächendeckend unterwegs sind, insbesondere Deutschland unterstützen wir eigentlich alles.
Alles klar. Vincent, wenn Mike keine Fragen mehr hat, dann einfach nur der Aufruf an alle Entwicklerinnen und Entwickler da draußen, die Lust haben, das Ganze zu nutzen und auch Banken oder wie auch immer, das Ganze sich mal anzugucken. Und Vincent, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. War möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen nerdy für die Leute, die uns sonst
zuhören. Was soll's sein?
Ja, aber das ist ja auch notwendig. Und dafür sind wir ja auch da, dass wir so ein bisschen auch in die Tiefen versuchen reinzugehen. Und Mike, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielleicht sollten wir das mal wieder häufiger machen, einen gemeinsamen Podcast, weil ich glaube, es war sehr harmonisch.
Ja, und wenn wir es nicht, wenn wir es in der gleichen Taktung machen, dann würde das wahrscheinlich in unserer Rente sein, weil das ist 10 Jahre her.
So, jetzt reicht's.
Ja, sehr gerne. Aber, also auch für mich, von meiner Seite, lieber Vincent, danke.
Sehr gerne, danke. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Podcast ja ein bisschen früher als beim letzten Mal, weil sonst liegt der auch in der Rente, wenn das in der Taktung weitergeht. Danke
euch. Nicht in deiner, aber in meiner. Alles klar. So, genug über das Alltag gesprochen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es ist sonnig, jedenfalls bei mir, wie ihr seht. Und ich freue mich, wenn wir viel von euch hören, Vincent. Und wir sehen uns spätestens auf einem der nächsten Events von Payment und Banking, wo du ja tollerweise immer wieder Gast bist und auch sehr, sehr aktiv dabei bist. Dankeschön.
Absolut. Danke.
Danke.